Ich habe meinen Umgang noch nicht so ganz gefunden, wie ich das Schreiben und die Corona-Situation zusammenbringe. Als Autor schreibst du über unsere aktuelle Welt. Und wenn sich die so wandelt wie jetzt in den letzten paar Monaten, hast du eigentlich das Gefühl, du arbeitest ohne Grundlage. Ich merke sehr oft, dass ich, wenn ich ein bisschen anfange zu schreiben, dass ich das Gefühl habe, ich schreibe über etwas, was schon nicht mehr aktuell ist.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus». Unsere Idee von dem Podcast ist, dass wir Künstler einladen, die interessierte Menschen an Kunst, interessierte Menschen an Kunst und Behinderung. Wir unterhalten uns über die Form von Kunst, die Menschen mit Behinderung machen, die Herausforderung, auch wie sie in der aktuellen Situation umgehen, ihre Zukunftsplanung und auch ihre Visionen, die sie mit ihrem künstlerischen Werk verfolgen. Am heutigen Podcast darf ich ganz herzlich begrüßen den Martin Heiler. Er ist freischaffender Autor und Übersetzer. Er war Gast beim allerersten Kulturzyklus und hat dort eine Lesung gemacht. Mein Name ist Stefan Rebler. Ich bin Dozent an der Ostschweizer Fachhochschule und Mitbegründer des Kulturzyklus. Herzlich willkommen, Martin Heiler. Und für alle, und der Podcast schafft ja nicht mit Bildern, sondern mit Ton. Und im Hintergrund darf ich auch begrüßen die Laura, Partnerin von Martin Heiler. Es kann durchaus sein, dass im Laufe des Gesprächs auch noch dazu geschaltet wird. Herzlich willkommen auch du, Laura. Ja, Martin, wir haben uns auch kennengelernt aufgrund von dieser Autorenlesung, wo du bei uns gewesen bist. Und da drin sind so drei Punkte bei mir hängen geblieben. Auf alle drei Punkte komme ich dann noch. Ein Punkt war, also wir sind gefragt worden auf dem Podiumgespräch im Anschluss von deiner Lesung, hat jemand gefragt, wie sagt man jetzt wirklich? Sagt man Mensch mit Beeinträchtigung? Sagt man Mensch mit Behinderung? Und dann hast du sehr spitz formuliert, dir sei es eigentlich egal, wie man dir sagt. Es kommt dir auf die Haltung drauf an. Jetzt sind Jahre vorbeigegangen. Hast du immer noch die gleiche Meinung, dass es egal ist, wie man dir sagt?
Nein, es kommt immer ein bisschen auf den Zusammenhang an. Also wenn jetzt ein offizielles Dokument von der IV oder vom Bund veröffentlicht wird, dann finde ich es schon wichtig, dass man den richtigen Begriff, die richtige Bezeichnung nutzt. Ein Mensch mit Behinderung oder ein Mensch mit Handicap, was auch gerade aktuell ist. Das ändert eben alle 3-4 Jahre und ich bin da manchmal selber nicht so up to date. Wenn ich in meinem Freundeskreis unterwegs bin, dann sagen die dann halt einmal salopper etwas wie ein Behindi. Oder mein Bruder sagt auch gerne mal der Krüppel. Und ich weiss dann, dass er es nicht böse meint. Und die Absicht ist eigentlich immer das, was entscheidend ist und nicht das Wort selber. Es gibt Leute, die sehr abschätzig können Menschen mit Behinderung sagen. Und es gibt Leute, die sehr liebevoll können Krüppel sagen. Und darum sage ich jetzt mal, es ist mir nicht egal, was man sagt, sondern wie man es sagt. Das ist das Wichtige.
Ja. Ich höre das und ich habe gestern mit einer Studentin im Unterricht einen Diskurs gehabt, wo es so darum gegangen ist, dass ich erzählt habe, dass Diskriminierung auch zu einer Identitätsbildung kann führen kann. Oder? Also auch Solidarität empfinden mit anderen, die eine gleiche Behinderung haben und dadurch auch eine gewisse Stärke kann sein. Ist das für dich auch so?
Ich habe eher einen gegenteiligen Effekt erlebt. Für mich ist das Identitätsbildende das war, dass ich nicht wollte, positiv diskriminiert werden. Ich wollte immer nicht bevorzugt behandelt werden, weil ich im Rollstuhl bin. Ich wollte immer das Gleiche machen wie die anderen Kinder und Jugendlichen, die nicht im Rollstuhl sind. Ich hatte aber auch als Kind nicht viele andere Menschen im Rollstuhl rund um mich herum gehabt. Ich habe das erst ein bisschen ab der Pubertät erlebt, andere Rollstuhlfahrer, die ich ein bisschen näher kennengelernt habe. Darum habe ich den Schulterschluss, den du erwähnst, nicht können erleben. Aber ich konnte erleben, dass es mir etwas gegeben hat, zu sagen, ich will weder in die eine noch in die andere Richtung diskriminiert werden, nicht benachteiligt, nicht bevorteiligt. Und das hat eigentlich mich dann sehr stark geprägt.
Wenn du von Prägung redest, dann schaue ich natürlich jetzt auf dein Werk. Das eine ist, was guckst du so behindert? Und das neue Buch «Geisterfahrer», ein Sozialroman. Da kommen wir mal ganz sicher noch auf die Einzelne zu. Mich hat es interessiert, sowohl bei der ersten Lesung, wo du bei uns warst, wie auch jetzt, wie bist du überhaupt dazu gekommen, anzuhocken und ein Buch zu schreiben? Also so das erste, was guckst du so behindert?
Ja, also beim ersten Buch war das so gewesen. Meine Mutter hat mir in der Pubertät immer wieder Bücher vorgesetzt, wo es um das Thema Behinderung geht. Und ich habe die Bücher gehasst. Entweder ist in diesen Büchern immer darum gegangen, dass man so einen Armen ist, oder es ist darum gegangen, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und beides hat für mich nicht gestimmt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wollte das Thema Behinderung auf eine Art zeigen, wo es nicht verharmlost, aber wo es auch nicht irgendwie was irgendwie so belächelt oder gar nicht ernst nimmt. Ich wollte irgendwie einen Mittelweg finden, der für mich stimmig ist. Und das Schreiben ist so ein bisschen in einer Phase zu mir gekommen, als ich in einer Institution im Kanton Zürich gelebt habe, wo es mir nicht so gut gegangen ist, wo ich gemerkt habe, ich muss mich jetzt mal mit meinem Behindertsein auseinandersetzen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, eigentlich gefällt mir das Schreiben noch recht gut. Es ist nicht nur eine Therapie, sondern auch ein Hobby. Und durch das bin ich dann plötzlich da gestanden und habe 20 Szenen gehabt, die sich gut haben, zu einem Buch verbinden. Und die haben dann das Buch ergeben, das ich als 18-Jähriger gerne gelesen habe.
Wenn ich mich immer wieder auch dürfen fragen, jetzt in der ganzen Kulturzyklusreihe, ist das, wo jetzt du auch als Künstler produzierst und dein Werk ist, hat denn das auch so eine therapeutische Wirkung?
Auf mich oder auf andere Auflesende?
Zuerst mal für dich. Aha. Das andere kommt dann eben auch noch, oder? Was für eine Wirkung hat es denn, oder soll es aus deiner Sicht, wie es auch zum Beispiel für mich?
Also auf mich hat das erste Buch die Wirkung schon gehabt. Weil durch das, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, ja, Behinderung und Liebe, Behinderung und Arbeitswelt, Behinderung und Familie, habe ich mein Leben einmal von aussen betrachten können und auch sehr viele von diesen Problemen, die mich damals belagert haben, können lösen oder zumindest anders angehen und bewältigen. Ich habe bewusst nie ein Buch schreiben, das den Leser therapiert, weil ich habe immer das Gefühl, dass kannst du nicht jemandem aufzwingen, dass er es über sich nachdenkt. Aber du kannst nicht dazu anregen. Und ich habe probiert, Szenen in das Buch hineinzutun, wo andere Menschen mit oder ohne Behinderung können anschauen können und sagen, ah, okay, so habe ich das noch nie angeschaut. Allen eine Chance geben, jetzt die Nichtbehinderten zu einem Perspektivenwechsel. Einmal sehen, wie ist das, wenn da ein Erzähler, der im Rollstuhl ist, gewisse Sachen beschreibt. Und gerade jetzt von Leuten aus der Pflege, die ich mit ihnen zu tun habe, habe ich das Feedback bekommen, dass das eigentlich noch spannend sei, mal die andere Seite zu sehen. Und von Leuten mit Behinderung habe ich weniger Echo bekommen. Also ich habe das Gefühl, die selber eine Behinderung haben, die suchen eigentlich nicht nach jemandem, der ihnen sagt, wie damit umgehen. Aber die keine Behinderung haben, sind sehr froh darum, einen Einblick überzukommen, wie das ist. Mhm.
Das ist ja so also mindestens für mich das Auffallende war, sowohl beim ersten Buch «Was guckst du so behindert?» wie auch «Geisterfahrer». Ich arbeite jetzt 40 Jahre in dem Bereich, professionellen Bereich, und ich habe immer so das Gefühl, ich weiss es. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder auseinandersetze mit Menschen oder jetzt auch entlang von deinen Büchern, ich weiss es eigentlich nicht. Ich lerne immer wieder etwas Neues dazu. Wäre denn da auch so deine Idee gewesen, entlang von diesen beiden Büchern, wirklich nochmal Fenster aufzumachen, die vielleicht gar nicht bekannt ist, trotz UMBRK, trotzdem, dass auch Menschen mit Behinderung ja immer mehr sichtbarer und auch in Begegnungsräumen, in öffentlichen Räumen sichtbarer sind?
Also das ist mal mässig, das ist ein mega schönes Kompliment. Ich freue mich, wenn ich da etwas Neues gefunden haben. Das ist als Autor manchmal noch recht schwierig abzuschätzen, weil wenn du am Schreiben bist, dann hast du immer das Gefühl, ja, das gibt es schon. Aber in dem Fall habe ich da zumindest etwas Neues gefunden.
Ganz sicher, Martin.
Und ich denke, ja, ein bisschen bewusst war es, dass ich gewisse Tabu ansprechen wollte. Gerade das Thema Behinderung und Sexualität ist in unserer Gesellschaft immer noch extrem unterrepräsentiert. Ist auch etwas, was den Leuten unangenehm ist. Und beim zweiten Buch ist mir besonders wichtig gewesen, eine Sexszene drinnen zu haben. Es hat auch im ersten Buch eine, wo mein Bruder gesagt hat, ja super, wenn es spannend wird, hörst du auf. Dort habe ich mich noch ein bisschen daran angetastet und habe dann dort den Vorhang gefallen, wo ich selber das Tabu auch noch gespürt habe. Darf ich jetzt da weiterschreiben oder nicht? Und beim zweiten Buch habe ich dann gefunden, ich muss dort weiterschreiben.
Weißt du, da, wo du jetzt gesagt hast, dass du so auch Punkte ansprichst, wo vielleicht die anderen Bereiche noch ein Tabu sind oder da will ich gar nicht drüber reden oder was soll ich denn überhaupt darüber reden, ist mir ja so aufgefallen, dass so der zweite Punkt, wo ich aus der Lesung oder aus dem ersten Gespräch von 2016, wo du bei uns gewesen bist, mitgenommen habe, ist da, wo du erzählt hast, dass deine Partnerin, die Laura, die auch da sitzt, Krankenschwester ist und wirklich die Situation manchmal kommt, dass sie aufgrund von ihrer Profession und auch von ihrem Können pflegen und medizinisch können auf eine Situation reagieren, dass die Partnerschaft dann auf einmal verflüssend ist mit einem Beruf von einer Assistenz. Und das macht die Partnerschaft zu einer, oder es belastet die Partnerschaft.
Ja, also ich glaube, es gibt da zum einen das Klischee, dass man sagt, ja, man schaut halt für seinen Partner. Und wenn er im Rollstuhl ist, dann ist es automatisch so, dass sie für ihn sorgt. Jetzt ist es so, dass das vielleicht eher von älteren Generationen her noch so angeschaut wird. Und je weiter runter, dass man geht, je jünger die Leute sind, dann sehen sie das auch vielleicht ein bisschen anders. Ich sehe, dass Laura den Kopf schüttelt. Sie hat wahrscheinlich bei sich im Spital auch ganz junge, die das so ein bisschen anders sehen. Wir sind oft damit konfrontiert, dass jemand sie für meine Schwester haltet oder meine Betreuerin. Und eigentlich ist uns das gleich. Es ist ja wichtig, dass wir, okay, ihr ist es nicht gleich, sie schüttelt wieder den Kopf. Es ist wichtig, dass wir wissen, wer sind wir und was wollen wir. Wenn ich im Alltag Hilfe brauche, dann ist Laura oft die, die um ist und mir helfen kann. Aber wir wollen nicht, dass sie nur meine Pflegerin ist, meine Assistentin. Weil für eine Beziehung wäre das wahrscheinlich langfristig sehr tödlich. Wir haben Leute, die mir am Morgen helfen aufstehen. Dann ist für Laura das Einzige halt, dass jemand Fremdes am Bett steht, wenn sie verwacht. Aber sie muss mir nicht helfen aufstehen. Wir haben Leute, die mir helfen, bei mir ins Bett zu gehen. Dann ist es wieder die gleiche Situation. Sie hat vier Abend und es ist halt jemand Fremdes in der Wohnung, wo mich ins Bett tut. Und bei den Mahlzeiten habe ich einfach den jemanden, wenn sie nicht rum ist. Aber wenn sie rum ist, haben wir den Weg gefunden, bei den Mahlzeiten, wenn sie mir dort hilft, dann haben wir ein bisschen Zeit für uns, was einfach komisch wäre, wenn jemand einen Beisitzer hätte. Darum, ja, du merkst, ich habe da ein bisschen mehr Mühe, zum sagen, wie es für uns ist, weil es ist immer ein bisschen das Finden von der Rolle. Ich meine, manchmal bin ich Freund, manchmal bin ich aber auch der, der Hilfe braucht. Und gerade jetzt zum Beispiel, wenn man ein bisschen im Kiefeln ist oder wenn man müde ist, dann ist das manchmal noch schwierig, das herauszufinden, wie ist es jetzt. Ich muss auch immer schauen, dass ich die Laura nicht überbeanspruche, wenn es zum Beispiel jemand absagt und ich müsste Ersatz suchen. Dann ist Laura so, dass sie immer sehr hilfsbereit sagt, ja, ich mache das schon. Und ich muss dann manchmal gleich selber entscheiden, nein, ich glaube, sie wird müde sein heute Abend. Ich muss gleich Ersatz suchen. Und manchmal ist sie dann froh und manchmal sagt sie, ja, ich hätte gleich können. Das sind so ein bisschen die Alltagssorgen, die wahrscheinlich sehr wenig Bärli in der Schweiz haben.
Jetzt sitzt Laura da und ich würde unglaublich gern, dass man vielleicht, wenn noch so Perspektiven auch noch von der Laura reinnehmen. Wir haben da vor dem Gespräch abgemacht, dass wir das sehr spontan machen. Ich glaube einfach, jetzt stimmt's. Ja, Laura, jetzt hat Martin sehr offen über die Situation geredet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wie meine Partnerin, meine Ehefrau, wo ich ja seit, weiss nicht wie viele Jahren schon, geheiratet bin, wenn ich jetzt mir vorstellen muss, sie hat eine Behinderung und am Morgen würde ich aufwachen und nebenzu wäre eine Assistenz da. Also da braucht schon noch etwas. Wie gestaltet sich das für dich?
Durch das, dass die Leute, also das erste Kennenlernen mit jemandem ganz Fremdem im Haus ist schon noch speziell, aber wir versuchen einfach gerade von Anfang an recht persönliche Bindung dort zu haben mit den Leuten. Wir sind Duzis, wir sagen beidseits, dass es für beide klar ist, wir machen es so, wie wir gerne leben und wie, dass die Leute, dass sie bei uns natürlich sind und dass wir auch natürlich sein können.
Ist das nicht wie ein Eingriff in deine Intimsphäre, dir persönlich, aber auch in der Partnerschaft mit dem Martin?
Doch, schon ein Stück weit. Also, wenn es jetzt nur Alltag ist, kann man sich gut daran gewöhnen, dass man dann halt im Trainer oder im Pyjama ist und das auch bei den Spitex. Es ist natürlich von Vorteil, die sind jetzt schon seit fast 10 Jahren die gleichen Leute und man hat wirklich, man kennt sich persönlich. Es ist nicht wie, wenn man im Spital ist und die wirklich nur 2-3 Schichten kommen zu einem. Sondern man kennt auch, man weiss, dass die Kinder hat, man weiss auch etwas über die.
Ja, ja. Ist denn in den solchen Moment für dich auch Behinderung von Martin eher eine Belastung? Oder sagst du, nach so vielen Jahren gehört es einfach dazu und es gehört zu unserer Privatsphäre dazu?
Nein, es ist einfach so, wie es ist einfach vorhanden, wie jemand blonde Haare hat. Es ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Also die Behinderung fällt mir eher dann auf, wenn wir jetzt wollen, spontan noch immer etwas besichtigen und das jetzt Stegen vorne dran.
Ja.
Irgendein mega cooles, kleines Museum, das einfach in der Altstadt liegt. Ja.
Und der Martin aufgrund vom Rollstuhl und von der Barriere nicht gerade dazu. Ja. Jetzt komme ich noch ein bisschen frech. Würdest du nicht am Morgen früh oder am Abend einfach sagen, ich bin Krankenschwester, ich mache es halt gleich selber? Ist das nicht manchmal zuvorderst?
So? Nein, das ist eben das, was deine Frage vorher an Martin, habe ich gedacht, seine Antwort ist für mich so gar nicht die Antwort auf deine Frage gewesen. Der Punkt ist, dass das eigentlich gar nicht unbedingt mein Wissen braucht, um ihn lagern und alles machen, um Toiletten und pflegen, sondern es kann jeder, was wo angelehrt wird von ihm, wie das er es bequem findet. Du hast ja gefragt, ob das meine Profession eigentlich da unsere Beziehung tut, wie das reinspielt. Fremde Leute haben das Gefühl, wenn jemand im Rollstuhl ist, sei er krank oder hat er automatisch Medikamente. Es haben mich schon viele Leute gefragt, welche Medikamente nimmt er denn? Und sind erstaunt, dass er keine nimmt, nur dann, wenn man etwas braucht. Und ich habe das Gefühl, es geht darum, dass die Beziehung dann nicht so ernst genommen wird oder nicht so als das angeschaut wird, was sie eigentlich ist. Weil mich auch viele Leute im Geschäft dann fragen, bist du nicht sehr überarbeitet, ist das nicht eine starke Belastung für dich? Aber ich übernehme schon mehr im Haushalt, weil er jetzt zu Abend nicht Küche machen kann. Aber im Endeffekt ist es nicht, dass ich das gäbig finde wegen dem Beruf.
Ja, jetzt komme ich nochmal, wenn ich Tabu, aber wir haben damals schon beim ersten Mal gesagt, du sagst, wenn ich Tabu bin, sprich, wo du sagst, da will ich nicht sagen. Gell? Das sagen wir. Und dann können wir es auch rausschneiden.
Ja, für mich gibt es keine Tabus.
Gut.
Ja.
Okay. Ja. Ich habe mir überlegt, was würde ich machen, wenn jetzt ein Assistent bei mir wäre und meine Frau müsste zum Beispiel im Teambereich pflegen und so. Das heisst nicht, komm, das mache ich. Ich bin Partnerin. Ich will nicht, dass da fremde Leute machen.
Nein, weil ich glaube, man ist sich das so gewohnt. Es ist wahrscheinlich, wenn man sich das gar nicht gewöhnt ist, wenn jetzt plötzlich ein Spitalaufenthalt kommt wegen Beinbrochen, ist das wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig für einen. Aber ich glaube, das eine ist, dass du dir das gewohnt bist. Ab dem Zeitpunkt, wo du Spitex gehabt hast und das war auch nicht so früh, weil deine Eltern ja sehr lange alles gemacht haben. Und für mich ist es wie, es ist, die Leute sind für das da, sind zwar zum Teil gute Kollegen von uns, zum Teil sind es einfach die Angestellten, mit denen wir wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis haben, aber es ist für sie wie und für uns auch so logisch, dass die das machen, weil es ist ein bisschen wie, wenn der Elektriker kommt. Wir wissen nicht, wie man das mit diesen Käbeln macht. Und Du kannst dich nicht selber waschen, also macht es einen für dich.
Ich glaube, die grösste Herausforderung in einer Beziehung zwischen einem Rollstuhlfahrer und einem Fußgänger, so wie ich es jetzt erlebe, ist für den Rollstuhlfahrer so die Diplomatie zu vermitteln zwischen den eigenen Bedürfnissen, den Bedürfnissen des Partners und vielleicht auch noch den Bedürfnissen und Ansprüchen der Assistenten. Ich bin oft in einer Situation, wo ich muss entscheiden muss, mache ich jetzt das, was für die Laura am besten ist, das, was für mich am besten ist, oder das, was mein Pflegeassistent möchte. Und dann einen Mittelweg zu finden, die goldene Mitte zu finden, ist immer extrem heikel, weil ich muss eigentlich auch immer, wenn ich für einen entscheide, entscheide ich mich auch immer gegen einen. Und ich bin jetzt jemand, der sehr probiert, allen alles recht zu machen, und das ist dann immer, es tut ein bisschen weh. Ich würde auch sagen, Laura ist ein Mensch, der so hilfsbereit ist und so aufopfernd, dass ich sie manchmal probiere, vor sich selber zu schützen. Und mein Bruder hat letztes Jahr gesagt, sie hat eigentlich noch Glück, hat sie dich, weil sie hat jemanden verwünschen, wo sie mega ausnützt. Und wenn er das so sagt, also ein Beobachter, der mich und sie gut kennt, dann habe ich das Gefühl, ich mache es zumindest nicht ganz falsch. Ja.
Ich glaube, also ich sehe, du gibst dir schon immer extrem viel Mühe, auf mich Rücksicht zu nehmen oder auf die Betreuer. Ich glaube, dass wir vielleicht unterschiedliche Ansichten von was könnte man noch spontan machen, von Spontanität haben, hat aber gar nicht unbedingt etwas mit dem Rollstuhl zu tun. Ich bin nicht sicher, weil wir wissen beide nicht, wie du sonst wärst. Aber ich glaube, wir sind einfach sonst schon sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich bin sehr unordentlich und du bist sehr geordnet und ich glaube, du wären wir auch ohne den Rollstuhl hätten wir die Sachen, die wir anecken, die Punkte.
Laura hat noch gesagt, dass Behinderung dazugehört wie deine Haarfarbe, wie deine Hautfarbe. Wie sieht es aus mit dem Rollstuhl? Ist der Rollstuhl prägend für dich gewesen? Hat es etwas mit deinem Charakter oder Bildung von deinem Charakter zu tun gehabt?
Ja, also vor etwa 5 Jahren hatte ich jetzt darauf geantwortet, der Rollstuhl ist wie ein zusätzliches Körperteil, das man nützt, das einfach zu einem gehört. Jetzt habe ich einen neuen Rollstuhl, wo ich nicht mehr ganz so happy bin wie mit dem vorher. Jetzt merke ich auch, dass es manchmal ja, jetzt wie ein Körperteil ist, das ein bisschen Mühe macht. Ich glaube, ich bin, weil ich so als Kleinkind drin nie gekommen bin, ich habe das nie hinterfragt, bis ich erwachsen war. Bin. Der hat einfach dazugehört. Darum glaube ich nicht, dass er meine Identität fest mitgeprägt hat. Er hat einfach beeinflusst, was kann ich machen und was nicht. Aber ich frage es mich jetzt gerade in den letzten 2-3 Wochen wieder mehr, weil wir haben ein junges Büsi seit ganz kurzem. Und das Büsi ist recht verwirrt, wenn ich im Bett liege, ohne den Rollstuhl. Weil es ist sich gewöhnt, es kann mir auf den Tisch kommen, ich tue ihn dort streicheln und so weiter. Und im Bett schaut er mich recht lang und eindringlich an, um zu checken, was da eigentlich jetzt komisch ist, dass der Tisch der bequeme nicht da ist. Und manchmal bin ich nicht einmal sicher, ob er mich als der gleiche Mensch sieht. Darum würde ich jetzt aber vielleicht schon auch sagen, ja, es macht etwas aus. Der Rollstuhl ist ein Faktor, der meine Identität recht mitprägt.
Jetzt habe ich mich gefragt, warum hast du denn nicht so ein Buch geschrieben, wo eher dokumentarisch ist, wo eher aufklärerisch ist, wo eher auch die Situationen darlegt, die tatsächlich sind?
Also du meinst ein Sachbuch?
Ja. Ja. Mhm.
Ich habe das ein bisschen bewusst in einer Romanform gemacht, beim ersten Buch. Also das zweite ist in der vollen Romanform und das erste Buch hat nebst den Szenen noch so Tagebucheinträge, wo ich ein bisschen das Dokumentarische nachliefere, wo du ansprichst. Ich habe das Gefühl, es liest sich einfach ein bisschen süffiger, wenn das nicht dokumentarisch ist. Das ist vielleicht persönliche Vorliebe. Ich bin nicht so der, der Tierdokus im Fernsehen schaut. Ich bin eher der, der dann ein Krimi schaut. Ich will eine Geschichte, ich will nicht etwas Distanziertes, Objektives. Ich habe auch das Gefühl gehabt, um die Gefühle überbringen, wie ist das für einen Rollstuhlfahrer, wenn er gepflegt wird, macht das einen stärkeren Eindruck, wenn man das in einer Romanform bringt, als wenn man es einfach erzählt. Wenn man sagt, ja, es gibt die und die Probleme, es ist noch schwierig, wenn am Morgen jemand kommt und kaum bist du wach, musst du schon Anweisungen geben, wie dass man die Hose anlegt. Dann habe ich gefunden, da zeige ich lieber in einer Szene, wie ist das, wenn du verkatert bist, schlecht geträumt hast, dann kommt ausgerechnet die Pflegerin rein, die du am meisten von allen hasst. Und dann hat sie auch noch so eine penetrante, mühsame, laute Stimme. Da habe ich das Gefühl, da kannst du dich besser rein versetzen.
Hast du denn nicht das Gefühl, dass wenn so in Roman, ins Erzählerisch reingehst, dass sich vielleicht dann auch die Schärfe oder auch das Tragische von dieser Situation ein bisschen verflüchtigt?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, Roman sprechen einem ja auf zwei Ebenen an, auf der rationalen und auf der emotionalen. Eine Dokumentation hingegen ist von mir aus gesehen viel stärker aufs Rationale gewichtet, weil sie wertet in der Regel nicht. Ich kann auch wollen können werten. Ich wollte sagen, das und das finde ich als Rollstuhlfahrer nicht okay. Oder das und das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Und in Romanform dünkt mich das einfach prägnanter.
Auf dem Cover von dem Buch, und da hat mich schon auch angesprochen, ist, wie du gesagt hast, ein junger Mann mit einer elektrischen Gitarre, der auf dem Rücken auf einem Rollstuhl liegt und noch verkehrt drauf liegt. Und wird begleitet von der Luft her mit einem Helikopter, wo mit dem Skiwerfer die Szenerie, wo er in Luzern auf dieser berühmten Brücke auf dem Dach mit dem Rollstuhl fährt. Was hat das zu bedeuten?
Zum einen ist das so, dass der Sascha, der Hauptprotagonist, ein Rockstar ist. In seiner Wahrnehmung ist er ein Rockstar. Und der Scheinwerfer vom Helikopter oben runter, der hat ein bisschen zwei Bedeutungen. Zum einen ist das Licht auf der Bühne, wo er geniesst, wo er gerne drinnen steht. Er ist gerne im Zentrum im Rampenlicht. Er muss im Verlauf des Romans aber auch lernen, dass es nicht immer um ihn geht. Zum anderen hat der Scheinwerfer aber auch die Bedeutung von einem Polizeihubschrauber, der ihn sucht. Der Sascha ist nämlich während der Erzählzeit des Romans im Gefängnis. Ich will jetzt nicht erzählen, wieso dass er als Rollstuhlfahrer dort gelandet ist. Aber ja, es ist ein bisschen, das Licht hat so wie zwei Dimensionen. Zum einen er als Person, dass er ein Showman ist. Und zum anderen, dass er die düstere Seite hat, dass er gesucht wird.
Für mich jetzt, also ich merke, ich habe ein Stückchen da falsch interpretiert. Für mich ist auch der Skiwerfer, wo der Künstler, der Musiker jetzt drinnen ist, auch ein Stück weit mit dem zu tun, dass 2020 Menschen mit Behinderung viel mehr auch sichtbar sind und viel mehr auch hörbar sind. Ist das auch ein Teil, der in dem Roman für dich noch zentral war?
Ich glaube, wir sind mehr im Rampenlicht als früher. Es ist manchmal immer noch schwierig, nicht zu sehr im Zentrum zu sein, weil das ist dann für mich schon wieder ein Schritt Richtung positive Diskriminierung. Und das ist, also, muss ich schon erklären, was das ist?
Macht, ja.
Okay. Also, diskriminiert ist, wenn du benachteiligt wirst, weil du irgendwie anders bist, weil du im Rollstuhl bist, eine andere sexuelle Orientierung hast, Religion etc. Eine positive Diskriminierung ist, wenn du aufgrund von dem Anderssein übermässig bevorteilt wirst. Wenn zum Beispiel ein Rollstuhlparkplatz ist für mich etwas Gäbiges, aber das ist noch nicht ein übertriebener Vorteil. Aber wenn ich irgendwo, einfach weil ich im Rollstuhl bin, darf Backstage gehen oder, keine Ahnung, irgendeinen Ed Sheeran treffen, dann ist das eine Gunst, die ich einfach bekomme, weil ich im Rollstuhl bin, wo ich jetzt so fast fände, ja, nur weil ich im Rollstuhl bin, da habe ich noch nichts geleistet. Wieso komme ich das über? Und ich würde mich den anderen Menschen gegenüber fast ein bisschen schlecht fühlen, dass ich das darf.
Wie ist denn da? Der Phil Hube, der ist ein Zeichner, der Cartoons macht und ganz viele Cartoons auch über Menschen mit Behinderung. Mhm. Und er ist auch Gast bei uns im Podcast. Und er hat am Kulturzyklus gesagt, es ist eine Form von Behinderung, wie man über Behinderte keinen Witz darf machen.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ja.
Da würdest du auch so unterschreiben.
Also ich finde auch, Selbstironie, Humor über sich selber, ist ein mega wichtiges therapeutisches Mittel. Und meine Brüder haben mich sehr abgehärtet dadurch. Also ich bin in der Kindheit jedem behinderten Witz begegnet, den es gibt. Jetzt haben sie sich verlagert auf Witz darüber, dass ich nicht mehr so viel Haar habe. Das ist fast schmerzlicher. Ja, das gehört dazu. Und wenn man über etwas nicht kann Witz machen, dann ist es oft auch ein Zeichen, dass das Tabu ist, ein gesellschaftliches. Und das ist schlimmer.
Ja.
Es
ja.
ist ein bisschen wie deine Eingangsfrage mit, wie soll man mich nennen? Mensch mit Behinderung oder was auch immer. Wenn man über mich einen Witz machen und das mit einem Augenzwinkern in einer passenden Situation macht, dann ist das anders, als wenn es gewisse Präsidenten von westlichen Ländern an einer Wahlkampfveranstaltung machen, um sich selber zu profilieren. Also die Umstände sind viel wichtiger, als was man sagt.
Ja, ich bin wahnsinnig froh, wenn du das so sagst. Ich merke immer, ich begegne dem Menschen mit Behinderung zuerst als Mensch. Und merke, wenn ich ihnen so begegne, trete ich oder mache ich manchmal auch Grenzverletzungen. Und ich habe für mich wie in Anspruch genommen, lieber mal eine Grenzverletzung zu machen, als jemanden zu schonen aufgrund der Behinderung. Und dann vielleicht die Grenzverletzung zu thematisieren. Oder? Und unterhalten, wie ist denn das passiert? Und ist die Grenzverletzung eher bei mir oder eher bei ihm? Und ist meine Wahrnehmung vielleicht nicht richtig? Und wenn ich jetzt nochmal so den Blick mache auf Geisterfahrer, beinhaltet da ja das Thema, das ich ganz ein faszinierendes Thema finde im Zusammenhang mit Behinderung und mit auch Inklusion, Selbstbestimmung, nämlich die sogenannte Assistenz. Und bevor wir jetzt da einsteigen, noch in das Thema, das du in dem Geisterfahrer in dem neuen Buch aufgenommen hast, du hast noch entschieden, dass du noch einen Teil oder eine kurze Sequenz aus dem Buch vorlesest. Das wäre, glaube ich, ein geeigneter Moment, wenn wir mal hören können, was so eine Sequenz aus dem Buch ist.
Gut, ja. Soll ich schon einleiten?
Ja, sehr gern.
Gut, also ich lese eine ganz kurze Szene, wo der Sascha, der Hauptprotagonist, der im Rollstuhl ist, erzählt aus dem Klassenzimmer. Und er hat so ein bisschen Hassliebe mit dem Heimleiter und dem Lehrer. Und die Szene zeigt so etwas auf, wo für ihn ein bisschen unangenehm ist, aber irgendwie auch, dass er gemerkt, es stimmt auch. Ich lese sie mal und kann noch kurz etwas dazu sagen. Eine der schwierigsten Lektionen für Rollstuhlfahrer ist es, Hilfsbereitschaft zu lernen. Wenn man damit aufwächst, dass man ständig Unterstützung braucht, dann kommt es einem gar nicht in den Sinn, dass man auch etwas für andere tun könnte. Gernot, unser Heimleiter und Lehrer, hatte uns vor diesem Phänomen gewarnt, das er das egozentrische Weltbild nannte. Gefühlt jede zweite Woche dozierte er im Sonnenblick-Klassenzimmer. Ptolemäus glaubte, die Erde stehe im Zentrum des Universums. Man nennt dies das geozentrische Weltbild. Kopernikus zweifelte daran und setzte die Sonne in die Mitte. Das ist das heliozentrische Weltbild. An dieser Stelle legte er stets eine feierliche Pause ein, schritt um den Schreibtisch herum und setzte sich auf die Kante. Erst wenn er umständlich die Hände vor dem Knie gefaltet und uns über den Brillenrand hinweg gemustert hatte, sprach er weiter. Ihr als Menschen mit Behinderung, die ihr ständig Betreuer um euch habt, müsst Acht geben, dass ihr nicht das egozentrische Weltbild entwickelt. Die Vorstellung, alles kreise nur um euch. Wir verdrehten kollektiv die Augen. Vielleicht, weil wir wussten, dass ein Körnchen Wahrheit in seinen Worten steckte. Es geht auch ein darum, dass er in der Pubertät steckt und Pubertät ist schon eine schwierige Lebensphase für sich, wenn man nicht einen Rollstuhl am Füdli hat. Und er, der noch mit vielen anderen Sachen zu kämpfen hat, mit einem schwierigen Familienumfeld, mit den ersten Schritten in der Liebe etc. Er ist eigentlich ein sehr empathischer Mensch, er weiß es nur noch nicht. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Szene spielt, ist er sehr auf sich fixiert, weil er so Mühe hat, damit sein Leben unter Kontrolle zu bekommen. Aber innerlich merkt er eben schon, ja, es gibt nicht nur mich, es gibt auch die anderen. Ich muss nicht immer nur meinen, ich bin im Zentrum und alle müssen sich nach mir richten. Und das ist ein Kampf, den ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen mit einer, zumindest mit einer schweren Behinderung, müssen ausfechten. Ich hatte das auch gehabt. Ich musste auch schauen, wenn überfordere ich meine Eltern, damit ich länger ausgehen kann. Wenn mache ich etwas, was anderen Leuten schadet, einfach weil ich im Rollstuhl bin und egoistisch bin. Wo ist dann die Mitte? Weil wir dürfen auch nicht immer nur sagen, oh ja, das ist schwierig für dich, ich mache jetzt gar nicht mehr. Wenn ich immer nur daheim bleibe, dann ist es auch nicht richtig. Und da ist es immer sehr schwierig, die goldene Mitte zu finden. Und das ist auch so ein bisschen ein Subthema im Geisterfahren.
Etwas, was du in dieser Sequenz jetzt erläutert hast, ist ja der Gernot, der Heimleiter vom Sonnenblick. Und wir sind ja da auch der Ostschweizer Fachhochschule, das Departement Soziale Arbeit. Wir bilden Sozialpädagoginnen aus. In der Weiterbildung bilden wir Institutionsleiter, Leiter von sozialen Organisationen aus. Darf ich dich mal fragen, wenn du jetzt aus einem Blick von einem Betroffenen, ist das okay?
Ja,
das ist auch wieder mit der Sprachführung.
Ist das, ja, ja, ist das betroffen okay? Ist eigentlich ein gutes Wort.
Gut. Also wenn du aus dem Blick von einem Betroffenen, was würdest du sagen, was sind Kriterien, die ein guter Sozialpädagoge ausmacht, ein guter Betreuer ausmacht? Was macht eine gute Organisation aus? Was macht vielleicht sogar einen guten Heimleiter aus?
Ich glaube, die Nummer eins Schwierigkeit, die ich mit Leuten habe, die irgendeine Form Autorität über mich haben, ist, wenn sie mich nicht zulassen. Also zulassen ist die Nummer eins Qualität, die du musst haben, wenn du in einem sozialen Beruf bist. Zulassen auf Augenhöhe. Weil wenn du einfach nur hörst und sagst, ja, das ist gut, aber wir machen es gleich so, wie ich will, dann ist das für mich nicht, dass du deine Aufgabe erfüllt hast. Du musst dir die Sorgen vom Gegenüber anhören, dann darauf eingehen und dann sagen, warum das es nicht geht. Die Qualität zum Zulassen ist sicher Nummer eins. Das Zweite, wo du auch musst haben, ist ein bisschen die Fähigkeit, dich in andere hineinzuversetzen. Wenn du dir vorstellst, wie ist jetzt das fürs Gegenüber, dann kannst du viel schneller nachvollziehen, warum haben wir da einen Konflikt. Und dann kannst du ihn auch viel schneller lösen.
Jetzt ist ja der Sascha da drauf ein Rockstar. Alles schwarz, Haar schwarz. Wenn man so autobiografische Zuordnungen machen würde, wärst du gerne ein Rockstar?
Also ich glaube, man kann eine autobiografische Zuordnung nur im ersten Roman machen. Bei «Was guckst du so behindert?» geht es eigentlich um meine Reise nach Kanada, wo ich ein Auslandjahr gemacht habe. Ich habe dort mit sehr wenig Verfremdung einen autobiografischen Roman geschrieben. Das zweite Buch, der Sascha, das bin ich dich. Das ist vielleicht «Bin ich gern wer?». Es ist eigentlich ein guter Freund von mir, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der sehr nahe am Sascha dran war, charakterlich vom Wesen her. Und er hat das Modell mit dem selbstständigen Leben nicht mehr erlebt. Er hat sich für das angemeldet gehabt, kurz bevor er gestorben ist. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen ein Hommage in das Buch. Aber autobiografisch ist es nicht.
Ist es nicht. Jetzt ist ja auch ein Thema da drin, Assistenz ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben. Da meinte ich schon, das sind auch Erfahrungen, die du machst. Was würde denn sein, wenn er jetzt keine Assistenz hätte, wenn du keine Assistenz hättest, was wäre denn die Konsequenz daraus?
Ja, das frage ich mich jetzt mit Corona natürlich fast jeden Tag, weil wenn Spitex einen Quarantänefall hat, dann kommt vielleicht am Morgen niemand und ich liege im Bett und wenn ich Pech habe, ist Laura schon am Arbeiten, am Frühdienst. Ich gehe davon aus, dass die Spitex auf die Idee kam, meiner Mutter anzuläuten als Notlösung. Ich hoffe, das ist schwer. Aber wenn wir keine Assistenz hätten, dann würde wahrscheinlich kurzfristig Sicherheitsnetz greifen, also Freunde, Familie, Partner. Und mittelfristig würde das Sicherheitsnetz langsam ein bisschen anfangen, Risse bekommen und langfristig wäre es keine Lösung. Ja. Also wir müssen die Assistenz wieder finden. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund, sagen wir, die IV stellt Assistenzbeitrag per sofort ein oder durch Corona will niemand mehr zu mir arbeiten. Wenn es das passieren würde, müsste ich wahrscheinlich mittelfristig schauen, ob ich gleich in eine Institution wohnen muss. Mhm. Weil natürlich dafür eine Partnerschaft und Beziehung extrem schwierig, weil im Heim nehmen sie selten Mitpartner auf. Also ja, ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht so weit kommt.
Mhm. Das heisst, Laura könnte da nicht stimmen, was deine Assistenzleister, Assistenzerbringer jetzt leistet.
Also ich glaube, sie könnte das auch gar nicht stimmen, neben dem, dass sie noch im Spital arbeitet. Und es geht nicht nur darum, ob sie es könnte stimmen, sondern dass wir das gar nicht wollen, so einrichten. Weil wir führen ja eine Beziehung, eine Liebesbeziehung und nicht ein Betreuungsverhältnis. Also langfristig wäre das überhaupt keine Option für uns. Das ist höchstens als eine kurze Überbrückung, ein Sicherheitsnetz.
Früher hat man so gesagt, die schlechteste Familie sei immer noch besser als das beste Heim. Wenn man das so ein bisschen umsetzt, ist wie meine Frage, die schlechteste Assistenz und die schlechteste Assistenzsituation, wo du drin bist, ist immer noch besser als das beste Heim. Würdest du das so unterschreiben?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin durchaus ein Heimkritiker und trotzdem würde ich das nicht so sagen. Es ist also Assistenzbeitrag, das Leben in Selbstständigkeit, hat doch gewisse Anforderungen und Herausforderungen parat, die nicht für jeden stemmbar sind oder die nicht jeder auf sich nehmen will. Und es muss jeder einen Weg finden, der für ihn stimmt. Ich würde jetzt sagen, wenn jemand ein bisschen auf der Kippe ist, mir ist hier im Heim nicht so wohl, aber ich weiss auch nicht, ob ich das mit Assistenz schaffe, dann würde ich das mal probieren. Zumindest in einer WG mit jemand anderem, der betroffen ist. Das kann eine Chance sein. Und vielleicht kann man ja auch einen Deal aushandeln mit dem Heim, dass man nicht gerade auf die Warteliste muss und erst nach 3 Jahren könnte zurückkehren. Ich finde es schade, wenn es jemand nicht probiert und sich nachher immer ihn nachher reut, dass es nicht gemacht hat. Aber es ist nicht für jeden der richtige Weg. Mhm. Ich habe auch sehr viele Leute, Betroffene kennengelernt, die in einem Heim wohnen, die einen mega guten Zusammenhalt untereinander haben, die ihren Freundeskreis im Heim aufgebaut haben, in der Institution. Man muss ja nicht auch den richtigen Begriff nehmen. Und wo sehr viele Möglichkeiten geboten bekommen, Freizeit, Reisen und so weiter, wo sie vielleicht nicht wahrnehmen könnten, wenn sie Assistenz hätten. Mhm. Also es geht für mich auch nicht um eine Wertung, Assistenz ist besser als Heim oder besser als daheim wohnen. Es ist eine dritte Option, die die anderen zwei ergänzt.
Ich höre dich, du hast auch ein Plädoyer für die Vielfalt von Unterstützungsmöglichkeiten.
Oder? Unbedingt, ja.
Da drin kann sowohl eine Einrichtung sehr unterstützend, sehr, sehr auch bereichernd sein, wie aber auch die Möglichkeit muss bieten, vielleicht einen anderen Wohnen, einen anderen Lebensentwurf können, zu erleben und einmal zu erfahren. Mhm. Wir sind schon am Schluss vom Podcast, möchte aber trotzdem mit dir noch so einen Ausblick wagen. Du hast vorhin gesagt, wir sind in einer sehr herausfordernden Situation mit Corona. Nimmt uns Plattformen für Autorenlesung, nimmt uns Plattformen, um auch ein künstlerisches Werk zu zeigen. Wenn du trotzdem noch so einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft machst, wo dran bist? Bist du an einem neuen Buch? Bist du am Hörbuch von Geisterfahrer? Gibt es irgendein Projekt, wo du kannst schon ein Stück weit das Fenster für uns Hörer aufmachen?
Ja, nein, weil ich stehe im Moment recht auf der Leitung. Es ist im Moment nicht nur wegen Corona, auch sonst irgendwie eine Phase, wo ich gerade nicht so vorwärts komme. Es ist irgendwie am Morgen noch schwierig, sich fürs Schaffen zu motivieren, weil als Autor schreibst du über unsere aktuelle Welt. Und wenn sich die so wandelt wie jetzt in den letzten paar Monaten, hast du eigentlich das Gefühl, du schaffst ohne Grundlage. Ich merke sehr oft, dass ich, wenn ich ein bisschen anfange zu schreiben, dass ich das Gefühl habe, ich schreibe über etwas, was schon nicht mehr aktuell ist. Ich habe meinen Umgang noch nicht so ganz gefunden, wie ich das Schreiben und die Corona-Situation zusammenbringe. Aber ich gehe davon aus, dass die Situation nicht für immer dauert. Entweder gibt es irgendwann eine Lösung oder es gibt irgendwann einen Gewöhnungseffekt, wo wir uns wieder auch in dieser Welt wohlfühlen können. Darum, ja, ich fürchte, das ist nicht ganz so hoffnungsvoll, wie du jetzt gehofft hast. Für die, die Lesematerial brauchen, gibt es noch einen Reiseblog, wo ich über die Laura meine Reise nach Schweden geschrieben habe, wo ich ein bisschen probiert habe, die Reise mit dem Rollstuhl ein bisschen pointiert darzustellen. Ich weiss nicht,
wo können wir den Blog?
Also wenn wir www.räder-auf-den-augen.ch Räder auf den Augen eingibt, dann kommt man entweder auf eine Fehlermeldung oder auf meinen Blog. Und wenn man auf Fehlermeldung kommt, dann probiert man es nochmal mit anders eingeben. Dort kann man ein paar sehr private Bilder von der Lara und von mir anschauen. Nicht jetzt auf die Jahre privat, sondern ein bisschen, wo man ein bisschen dumm rumposet, in Kopenhagen, in Malmö, überall, wo wir waren. Wir haben ein bisschen prüfen, ob der Norden von Europa wirklich so viel rollstuhlgängiger ist als die Schweiz und sind da auf erstaunliche Ergebnisse gekommen.
Ich werde ganz sicher den Blog anschauen, 100 Pro. Ich möchte gerne abschliessen und möchte ich gerne nochmal mitnehmen als Experten von jemandem, der muskelkrank ist und gelernt hat, mit dieser Muskelkrankheit auch umzugehen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung, die mit der Unterzeichnung, Ratifizierung von der UNBRK im 15., 14. Angefangen hat, hat es für dich da drin eine Veränderung gegeben, wo du sagst, jawohl, das ist spürbar, das ist für mich auch spürbar und will das ein bisschen verknüpfen auch mit deiner künstlerischen Fähigkeit, das in eine Sprache zu fassen und das können zu formulieren. Hat sich in den letzten 5 Jahren im Zusammenhang mit Inklusion, im Zusammenhang mit Teilhabe verändert?
Ich glaube, ich habe da nicht viel gespürt und das ist ein gutes Zeichen. Weil gespürt tut man in der Regel, wenn sich das negativ entwickelt. Wenn sich etwas positiv entwickelt, dann kommt man es nicht so mit über. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass Corona dann nicht zu viel Stein wieder in den Weg hineinrührt. Wir haben ein bisschen ein Schwarz-Weiß-Denken wieder entwickelt in den letzten Monaten, das sich auch auf andere Bereiche abstrahlen kann, die uns sicher nicht gut tut in der Inklusion. Aber grundsätzlich wären wir auf einem guten Weg, finde ich.
Ich nehme da jetzt das hoffnungsvolle Blick. Ich glaube, ja. Das ist wirklich auch von einem Insider, von jemandem, der das auch tagtäglich erlebt, nochmal so formuliert worden. Danke vielmals, Martin, dass du da gewesen bist. Danke vielmals, Laura, dass du auch da gewesen bist und auch deinen Blickwinkel während dem Podcast noch hast können darlegen. Ich bin noch froh, dass wir nicht trotz Corona sind, sondern wegen Corona eben genau der Podcast da sind. Vielleicht gibt es dir einen Trigger, wo du sagst, ah, daraus raus könnte ich jetzt auch für mein künstlerisches Arbeiten etwas machen. In jedem Fall laden wir dich gerne wieder ein an einen nächsten Kulturzyklus, wo du Geisterfahrer oder eines von den folgenden Büchern wieder kannst vorstellen. Danke vielmals, bleib gesund, mach es gut.
Danke.
Ade miteinander. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.